Martin.
Ja.
Ehre und Stärke.
Oh, bitte nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Filmmagazin, liebe Filmmagazin-Hörende, Sehende. Wir haben heute eine schwierige Aufgabe vor uns. Aber mehr dazu gleich.
Oder eine sehr leichte.
Ja. Mehr dazu gleich. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Egal wie. Ob ihr uns im Podcatcher eurer Wahl hört. Apple, Spotify, sonst was. Oder ob ihr uns bei YouTube zuschaut, wo ihr unsere Gesichter auch sehen könnt, wo wir uns quasi euch zeigen, wie in so einem Film. Nur, naja, mit weniger Aufwand.
Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas und wir sprechen hier einmal die Woche über Filme und Serien, beziehungsweise über einen Film und oder eine Serie. Das suchen wir uns aus. Heute geht es um den Film, wie ihr sicherlich schon unschwer an der Überschrift erkannt habt. Soll es heute um Gladiator 2 gehen. Das ist übrigens die schwierige Aufgabe oder die sehr leichte, die wir heute haben. Aber den haben wir uns sozusagen selber ausgesucht, indem wir gesagt haben, komm, der ist jetzt gerade im Kino und der macht etwas ganz besonders, entweder was ganz besonders gut oder was ganz besonders schlecht. Deswegen haben wir uns den ausgesucht und haben uns den im Kino angeschaut, wollen jetzt so drüber sprechen, dass ihr vielleicht eine Entscheidung treffen könnt, ob ihr zu ihm ins Kino geht oder ob ihr wartet oder ob ihr ihn überhaupt gar nicht schaut. Aber das müssen wir nicht zwangsläufig machen, sondern das könnt ihr auch für uns tun. Ihr könnt uns nämlich Ideen zuliefern, welche Filme und Serien wir uns mal anschauen sollen. Wir haben da nämlich auch so eine kleine, wir haben was vorbereitet, das werden wir über den Jahreswechsel ankündigen. Also bombt uns ruhig zu mit ordentlich vielen Tipps, was Filme und Serien angeht, die noch zu schauen sind, Lieblingsfilme oder Horror, also schlechte Filme. Schauen wir uns beides an und dann reden wir drüber. Mhm. Könnt ihr tun, filmmagazin.audio ist die Website, da gibt es eine Kommentarfunktion, filmmagazin.org, audio ist die bald abgeschaltete. Ansonsten bei YouTube natürlich kommentieren, ist auch ganz klar, oder eben im per Mail, mail@filmmagazin.org sind wir auch erreichbar. So, reicht genug der Vorrede. Wir wollen euch das nicht so lange antun, über diesen Film zu reden. Also ich glaube,
oder gerade doch.
Oder gerade doch.
Es ist manchmal auch faszinierend, wenn man was sehr Schlechtes sieht, das eben auch entsprechend auseinandernehmen zu können. Ja. Das macht ja manchmal auch mehr Spaß, als einfach einen guten Film zu sagen, ja, das ist eben gut. Ja.
Also als wir uns vergangene Woche dazu entschlossen haben, über diesen Film zu sprechen, da hat ihn Martin mir gegenüber angeteased, hat gesagt, ja, ich habe jetzt Gladiator 2 im Kino gesehen. Der ist faszinierend scheiße. und da habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich halt ins Kino. Und ich war tatsächlich am Montag dann im Kino, 16 Uhr Vorstellung mit irgendwie drei anderen Leuten im kleinsten Saal. Und mache ich auch mal ganz gerne so, hat mal seine Ruhe, nimmt sich sein Popcorn und guckt dann einen Film. Ich glaube, das Erste, was ich dir danach geschrieben habe, ist, wann kann ich denn endlich mal wieder einen guten Blockbuster im Kino sehen? Ja, faszinierend scheiße, trifft's korrekt. Aber vielleicht bevor wir, also jetzt kam die Wertung zuerst, aber man soll ja eigentlich erstmal eine Inhaltszusammenfassung machen, das haben wir uns auch vorgenommen. Worum geht's denn eigentlich in Gladiator 2?
Ja, Rom ist immer noch ein bisschen scheiße. Kann man sagen, ne? Wir befinden uns sozusagen in den letzten Jahren des großen Römischen Reiches, zumindest einer der Blütezeit von Rom. Es sind gerade zwei Kaiser an der Macht, zwei Zwillingsbrüder oder Brüder auf jeden Fall, die sehr, diktatorisch über Rom herrschen, auch quasi eigentlich nur noch die Eroberung irgendwie sehen von anderen Ländereien, um sich irgendwie an der Macht zu halten. Aber man sieht schon von innen heraus, das ganze System ist korrupt. Das wird auch irgendwann in sich zusammenfallen. Und unter diesem Hintergrund kommen wir nun unseren Hauptcharakter, lernen wir dort kennen, der wohl irgendeine mysteriöse Verbindung zu dem ersten Teil eben auch hat und zur Hauptfigur Maximus Decimus Meridius, das ist dann auch sozusagen eine mythische Figur, die auch im zweiten Teil natürlich so ein bisschen hochgehalten wird. Der eine Gladiator, der es gewagt hat, gegen den Kaiser sozusagen aufzubegehren und dann irgendwie auch erfolgreich zu sein, aber sich irgendwie nicht so viel verändert hat. Deswegen erlebt man im Prinzip die gleiche Geschichte aus dem ersten Teil so ein bisschen nochmal. Wir haben nochmal den Gladiator, der eine Verbindung hat irgendwie zu dem ersten Helden und sich dann eben, der irgendwie versklavt wird, sich als Gladiator hochkämpfen muss und dann eben es besonders auf einen Feldherrn abgesehen hat, gespielt von Pedro Pascal, der sozusagen in den Augen des der Hauptfigur, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, ehrlich gesagt, Hauptfigur? Von Paul Mescal gespielt.
Ja, Hanno.
Von der Hauptfigur. Hanno.
Ja. Der gute Hanno. Hanno ist sozusagen erst sein Deckname und oh Gott, Riesenspoiler. Er ist eigentlich der Sohn.
Hätte ich nicht gedacht.
Und der gute Hanno heißt Lucius eigentlich.
Genau, und der gute Hanno oder Lucius hat es dann eben auf diesen General, römischen General abgesehen und dafür muss er sich eben ganz nach oben kämpfen in der Gladiatorenliste und dann geht es auch irgendwann halt, gibt es noch eine andere wichtige Nebenfigur gespielt von Denzel Washington, das ist so ein bisschen der Gladiatoren Herrscher, Besitzer, der hat sozusagen viel Macht um sich, politische Macht um sich gesammelt, hat halt die ganzen Gladiatoren um sich und veranstaltet halt diese Kämpfe, aber sein eigentliches Ziel ist es dann eben auch sozusagen ganz nach oben zu kommen, quasi als Kaiser oder Kaiserverbündeter, Vertrauter, um sich eben das Römische Reich so ein bisschen zu formen, wie er das gerne hat, das ist so noch so ein zweiter großer Handlungsstrang, könnte man sagen, und das Ganze, wie es dann zwischen Hanno ausgeht zwischen dem römischen Feldherrn und dem Hanno, und dem von Denzel Washington gespielten Charakter. Das ist sozusagen ein bisschen so die Story.
Aber eigentlich auch nicht von Anfang an, sondern erst nicht am Anfang Ende. An, nee. Also, ja, wir kommen gleich.
Aber das wird noch wichtig, weil darüber will ich auch noch sprechen, wie das gehandhabt wird, den wollte ich schon mal einführen. Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, weil wir jetzt mit Rom um uns schmeißen und weiß ich nicht, es spielt, glaube ich, im ersten oder im zweiten Jahrhundert nach Christus irgendwie sowas. Also man sieht auch ab und zu mal so ein paar Christen da rumstiefeln schon. Christentum gibt's schon. Es hat aber nichts mit, also auch wenn man das so, ne, die beiden Kaiser, von denen du gesprochen hast, Geto und Caracalla, die gab es auch tatsächlich. Wer bringt wen um? Einer von beiden bringt den anderen um. Das ist in dem Film auch so, das ist aber auch in echt so passiert und trotzdem muss man vielleicht vorher sagen, mit der wahren Geschichte hat es nichts zu tun. Also es ist so wie im ersten Teil Gladiator, der ja ein Klassiker ist im Prinzip, auch schon, hat das mit der, nimmt sich das so ein bisschen die echte Geschichte, um eine Hollywood-Geschichte drauf zu erzählen. So, das ist sozusagen das, um eine Metapher zu erzählen, würde ich sagen. Ob das im zweiten Teil gelingt, darüber reden wir gleich. es ist aber im Prinzip immer, also es soll nicht nur um diese Handlungen zwischen den Figuren gehen, ne, um diesen Krieg, sondern was über allem drüber hängt, ist Rom. Das, die Macht sozusagen, wie ist die Macht gerade organisiert, das große Reich, also die Herrschaftsform, die schon im ersten Teil nicht mehr viel mit einer Republik zu tun hat, ne, aber jetzt noch viel weniger, tatsächlich jetzt eher wirklich so eine Irrsinnsdiktatur ist, könnte man sagen. Die beiden Kaiser sind ja auch nicht gerade Herrscher so richtig, sondern die machen eigentlich, was sie wollen, ne? Also sie machen diese großen Spiele eben, veranstalten diese großen Spiele, diese Gladiatorenkämpfe, um das Volk irgendwie ruhig zu halten. Draußen brodelt es aber auch schon, während trotzdem noch diese Eroberungsfeldzüge weiter toben, weil das Einzige, was die, kann man sagen, die Kornkammern des Reiches füllt, ist eben diese permanente Expansion. So. Und das ist die Geschichte, die erzählt werden soll. Und dann, wie greift man jetzt von unten im Prinzip dieses System an? Ne? Wie kann man das stürzen? Wie kann man das verändern? Wie kann man das sozusagen die Macht dem Volk wieder zurückgeben? Darum kümmert sich der Film, oder er versucht es zumindest. Das versucht nämlich der Erste auch schon und der Erste debattiert es auch, der Zweite spinnt lose Enden und lässt die dann wieder los teilweise, fängt dann plötzlich in der Mitte des Films mit was ganz Neuem an und ach, es ist Grauen. Es ist das Grauen. Aber im Prinzip erleben wir hier eben die Frage, wie kann man diese Diktatur stürzen? Und das versucht eben unser Hauptheld am Anfang gar nicht so richtig und fängt dann irgendwann an, von unten Seilschaften seiner Mutter dann, wie wir lernen, die auch noch ganz gute Bande mit dem Senat, na, die eigentliche Volksvertretung, hat darüber eine Revolution von der Mitte, oben, Mitte, keine Ahnung, von dem Militär auch so ein bisschen irgendwie zu bewegen. Das scheitert aber. Und dann gibt es ja noch den Macrinus, von dem du gesprochen hast, der aus irgendwelchen Gründen, die mir bis jetzt nicht ganz so klar sind, auch versucht, diese Diktatoren sich selbst stürzen zu lassen und damit auch mäßigen Erfolg hat. Oder nicht mäßigen, sondern der damit auch Erfolg hat. So.
Also man hört schon, es sind eigentlich viele Machtspiele, die da im Hintergrund laufen und auch durchaus eine komplex klingende Handlung, die daraus man sich entspinnen könnte, ist es dann tatsächlich aber gar nicht, weil es doch alles sehr schnell meistens passiert und dann alles auch meistens nicht so nachvollziehbar. Das fand ich zum einen sehr, sehr irgendwie spannend mit anzusehen, wie der Film es wirklich nicht schafft, so halbwegs aus einer eigentlichen guten Grundlage von so einem Kampf um ein untergehendes Weltreich. Da kannst du ja super viel erzählen, wurde schon ganz viel erzählt. Das heißt, da sind auch eigentlich schon die standardmäßigen Erzählmuster ja eigentlich auch vorhanden, wie man sowas machen kann. Aber irgendwie ist es immer wieder so, dass wenn eine Figur macht Sachen, weil sie sie machen muss und nicht, weil sie es logisch aus der vorherigen Handlung ergibt. Das ist wirklich sehr faszinierend, teilweise mit anzusehen, so um das mit einem Beispiel mal zu untermauern. Es gibt so eine Szene, wo dann gerade die Figur von Denzel Washington, oder wo ein Senatsmitglied etwas erfährt von einer Zofe, die etwas gehört, sozusagen, dann ist man in so einem Café-Setting, dann dieser Senat erfährt das, und dann ist schon direkt die nächste Szene, die umschwingt, ist schon wieder dieser Senatsmitglied, dass der direkt befragt von Denzel Washington, weil der hat irgendwie gehört, du hast ja was erfahren, kannst du mir irgendwelche Informationen weitergeben? Die Information kriegt direkt Denzel Washington und dann geht schon los. Aber das heißt, es findet gar kein Spannungsmoment dazwischen statt, weil das eine kommt sofort auf das andere. Die Zofe erfährt was Geheimes, die Zofe erzählt es dem Senatsmitglied, dieses Senatsmitglied erzählt es Denzel Washington. Und das heißt, man hat ja eigentlich keine einfach Informationen, man hat so ein bisschen einfach so Flüsterspiele. Person A fährt Person B, Person C. Und da findet kein Spannungsbogen irgendwie statt, um das irgendwie zu erzählen. Und so ist der gesamte Film irgendwie strukturiert. Das heißt, es kommt gar keine große Verwirrspiele oder Spannungsspiele irgendwie drunter auf. Das muss man ja nicht nur machen, indem man irgendwie überrascht wird, aber irgendwie, um das mit anzusehen, ne, wie die Schachspieler funktionieren. Dazu funktioniert der Film gar nicht. Das ist wirklich einfach, die Figuren machen immer das 1:1, was sie auch sagen, was sie machen. Das ist dann irgendwie, das zum einen auf der Ebene funktioniert das so gar nicht. Das merkt man auch ganz besonders an der Hauptfigur, finde ich. Ich habe ja eigentlich, glaube ich, in meiner letzten Vorschau, Kinovorschau ja 24, mich sehr, also so halbwegs auf den Film gefreut, weil ich mich besonders auf Paul Mescal gefreut habe, weil ich denen so ein bisschen Star-Qualitäten zugesprochen habe. Was er bestimmt auch durchaus hat.
Weil er bei All of Us Strangers auch so gut bei uns weggekommen ist. Das könnt ihr euch übrigens anhören. Haben wir eine Kritik zu gemacht. Toller Film. Im Gegensatz zu diesem hier auch mit Paul Mescal.
Genau. Der hier dann eben die Hauptfigur eben Hanno oder den Aurelius spielt. Der eben von anderen Leuten, besonders halt von Denzel Washington, beschrieben wird als die verkörperte Wut. Ne, er ist so dieser, er hat halt die Gene seines Vaters. Er ist dieser wutentbrannte, körperliche, krasse Typ.
Ja.
Aber das ist er gar nicht.
Er ist das genaue Gegenteil. Er ist der voll ausgeglichene, der dann auch seine Anhänger so managt und so. Ja. Der dann auch vor allem, ne, der die ganze Zeit wird das aufgebaut. Er hat Wut. Er will sich rächen am Anfang. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Stirbt ja seine Frau gleich. Ja, ist aber komplett vergessenswert auch. Und will sich rächen an dem von Pedro Pascal gespielten Tribun, der das dann aber einfach vergessen wird, dem er dann einfach verzeiht und das Leben rettet, weil muss ja so
weil
sein.
Weil er ist ja auch ein netter Typ einfach.
Ist auch ein netter Typ und er macht ja auch das Richtige. Und dann verzeih ich dem halt. Genauso wie mit seiner Mutter, die ja ihn sozusagen besuchen kommt und dann leugnet er ja noch so ein bisschen, dass er ihr Sohn ist. Und er sagt, ja, dein Sohn ist tot und was weiß ich und schreit sie an und
nächste nieder. Szene?
Die nächste Szene, die beiden zusammen haben, Mama, oh mein Sohn. So, was ist gerade passiert? Was habe ich gerade gesehen? Ja, nichts.
Ja. Das ist auch wieder so ein ganz typisches Ridley Scott Schwäche, der irgendwie jedes Drehbuch verfilmt, wenn das eben genug Geld dafür bekommt, dass es irgendwie ihm scheißegal ist. Da kommen manchmal gute Filme raus, manchmal auch totaler Crap. Und der dreht das einfach durch. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fall, wo dann einige Leute wahrscheinlich sagen, ja, da gibt's irgendeinen Director's Cut, der geht da 3,5 Stunden, da wird das dann mal richtig erklärt, die Verwandlung von Aurelius, damit wir das auch richtig nachvollziehen können. Aber nee, wirklich nicht. Der Film geht auch 2,5 Stunden, ne? Das kannst du auch erzählen, aber der Film will das gar nicht. Das ist einfach nur faul, wenn man es einfach sagt, wenn er jetzt einfach eine Stunde noch länger gehen würde. Nee, ganz ehrlich, das ist wirklich einfach hanebüchend teilweise.
Der ist so schon zu lang.
Der ist so schon zu lang. Und gerade auch noch diese ganze wirklich teilweise Dummheit, in denen, wie es erzählt wird, dass dann eine Figur sich auch einmal von einem auf das andere schnell verändert. Also wirklich dieser dritte Akt finde ich auch wirklich nochmal herausragend scheiße. Auch gerade wenn dann Denzel Washingtons Figur nochmal mehr in den Vordergrund rückt, er nochmal mehr seine Spielchen spielen kann. Aber wie er dann halt an die Macht kommt, das ist so dumm und auch wie er halt auch die beiden Kaiser gegeneinander ausspielt, das ist auch so, weil er sagt, ne, dein Bruder hat jetzt das und das über dich gesagt, ne, willst du dir das eigentlich gefallen lassen? Und das sagt er irgendwie direkt 5 Meter neben dem. Das ist so alles und das passiert auch so auch wieder viel zu schnell und das ist alles auch so das ist alles so nicht nachvollziehbar. Und gerade auch die Endschlacht und wo dann halt auch, was ich total auch mittlerweile das nicht mehr sehen kann, eine große Rede, um dann halt irgendwie das Volk wieder zu vereinen. Da hält natürlich Aurelius dann die große Rede, um Rom wieder, das, den Traum von Rom, das wird ja auch immer wieder erwähnt, der große Traum von Rom, damit was quasi wieder eine halbwegs irgendwie eine demokratieähnliche Struktur aufbaut. Und wie schafft man das, indem man eine große Rede hält? In irgendwie so einem riesen Schlachtfeld, wo dann irgendwie in der Mitte irgendwie der Aurelius sitzt und dann irgendwie eine flammende Rede hält. Das ist so Quatsch. Das ist so nicht erklärt und keiner kennt ihn auch. Das ist so nicht, wer ist nicht nachvollziehbar.
Typ? Wer ist der Typ? Kennst du den?
Kennst du den? Nee. Das ist wirklich so komplett Hanebüchen. Und das ist wirklich so, wo man sich sagen kann, nee, wie ist das jemals durch alle Gremien, durch alle Produktionsschleifen gegangen, dass da gesagt wurde, yo, genau so können wir das abdrehen. Mhm. Und da ist für mich auch so Paul Mescal leider dann wirklich einer, der das halt nicht auf seinen Schultern tragen kann, der einfach dann zu nett ist. Und ich vermute mal auch ganz stark, dass er von Ridley Scott einfach allein gelassen wurde. Wirklich, dass er auch, man dreht ja so einen Film auch nicht chronologisch, in den allermeisten Fällen ab. Das heißt, man hat mal eine Szene, wo jetzt man der eher an dem Punkt in der Story ist und dann ist man irgendwie schon eine Stunde später dran, hat sich alles verändert, aber man muss als Schauspieler das irgendwie können, dass man irgendwie von einer Szene zur anderen springt. Und ich habe ja auch genau das Gefühl gehabt, dass Ridley Scott Paul Mescal nichts gegeben hat und deswegen Paul Mescal einfach nur so eine Linie gespielt hat. Alles ist gleich. Alles ist ungefähr so eine, so ein Trantütiger, so ein bisschen, ja, manchmal muss ich ein bisschen kämpfen. Und aber mal, eigentlich finde ich alle nett irgendwie. Und dass er dann fand ich anfangen. Und auf der anderen Seite hat man dann in Denzel Washington, der auch total verschenkt ist, der total, glaube ich, auch allein gelassen wurde. Und Denzel Washington, was macht er? Er dreht total frei und ist so total drüber, was eigentlich geil sein kann, aber man merkt ja auch total, das ist keine Linie. Es gibt
zumal auch die Figur habe ich dadurch nicht verstanden. Du hast es ja vorher schon zu mir gesagt, dass das so schlimm wird. Und dann habe ich das erste Drittel ungefähr geguckt und habe mich gefragt, was meinst du denn? Das ist doch noch ganz okay, das funktioniert doch. Ja. Bis zu diesem furchtbaren dritten Akt, wo es dann plötzlich komplett eskaliert.
Ja, und der ist so, es gibt nämlich so auch so eine Szene auch kurz, glaube ich, Ende zweiter Akt, wo Denzel Washington so, that is politics, so irgendwie so richtig das so krass ausspricht, das ist ja Politik, was er macht. Und das ist total schon fast Joker-like.
Ja.
Aber woher kommt, also.
Hast du den auf Englisch geguckt?
Ja, auf Englisch, ja.
Okay, da sagt er das so weird, weil auf Deutsch sagt er nämlich, das ist Politik.
Ist auch scheiße. Also ist egal wie, Deutsch oder Englisch da. Dass du vorher einfach sagst, nee, komm, das müssen wir nochmal, danke für diesen Take, für diesen Versuch. Ja. Aber das machen wir vielleicht nochmal, ein bisschen weniger.
Ja. Mach mal die Hälfte.
Machen wir die Hälfte davon.
Die Hälfte ungefähr.
Oder halt, dann zieh es komplett durch. Also, ne, das ist auch so, also auch Denzel Washington, eigentlich auch so ein gigantisch guter Schauspieler. Absolut verschenkt und alleingelassen höchstwahrscheinlich mit dem Skript. Und der hat dann einfach gemacht, worauf er gerade Bock hatte in der Szene. Funktioniert nicht. Muss man auch sagen, ich finde auch faszinierend, dass der Film auch nicht schafft, eine Größe zu generieren irgendwie, ne, weil gerade wenn man den Vergleich zum ersten Teil hat, wo man große Bilder sieht, große Bilder von Rom, von einem Kolosseum natürlich gerade. Der Film wirkt irgendwie total klein, finde ich.
Total
irgendwie
klein.
Und irgendwie auch so viele abgeschmackte Bilder, die man irgendwie schon gesehen hat, wenn man sich so einen Gladiatorenfilm irgendwie vorstellt. Da war ein Spartacus 1960 schon deutlich weiter, irgendwie um Größe zu generieren und sich vorzustellen. Da finde ich irgendwie auch sehr faszinierend. Es gibt da auch ein ganz interessantes Interview-Schnipsel. Der Kameramann John Matheson, der hat auch bereits den ersten Teil gebannt auf Film. Der hat tatsächlich ein recht ehrliches Interview in einem Podcast gegeben, wo er sehr erzählt hat, ja, der Ridley Scott, der dreht halt alles mit mehreren Kameras, jede Szene, damit er sich im Schnitt dann quasi aussuchen kann, was er nimmt. Dadurch ist es aber schwer für mich, das richtig auszugestalten, die Szene, weil in Licht kann man nur für eine Kamera richtig auslegen, quasi für ein Kamerabild, was man sich dann auch vorher überlegt. Aber Ridley macht das halt alles auf schnell und deswegen ist alles nicht viel geprobt und so, sondern es wird eben kurz mal alles hingestellt, dann viele Kameras aufgestellt und dann findet man schon den richtigen Winkel später. Und ich würde sagen, merkt man.
Ja, man merkt's.
Merkt man total.
Absolut. Merkt man total. Also es ist nicht. Und das vielleicht der kleine Vergleich zum ersten, den wir nicht exzessiv hier führen wollen, aber das ist anders da. Das ist ganz anders. Also natürlich mit 2000er Technik, da hast du auch noch viel praktisch drin und so, was ja nichts Schlechtes, was ja was Gutes ist, aber auch schon so rudimentäres 3D und so. Der sieht viel größer aus. Der wirkt viel stärker. Die Bilder sind schöner. du hast auch bessere, das Licht ist besser. Ist aber wild, weil wir reden ja eigentlich vom gleichen Regisseur, ne?
Das ja, ist auch wild.
Das ist auch,
also ich meine, ich glaube, du merkst halt wirklich, dass Ridley Scott, er kann, er, ich weiß, kann natürlich privat absolut nicht einschätzen, aber es ist irgendwie so jemand, so alter Mann, 87 Jahre alt, der jedes Jahr mindestens einen Film, manchmal sogar schafft, zwei Filme pro Jahr zu veröffentlichen. Und das sind nicht kleine Filme, sondern immer so eine gigantischen Projekte, wo man mit tausenden von Menschen gleichzeitig arbeiten muss. Also das ist ja trotzdem eine absolute krasse Leistung, in diesem Alter sowas zu stemmen. Aber man merkt halt, dass er einfach nur so bam, 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 alles runterballert. Mhm. Ihm ist alles relativ scheißegal. Er ist eben Ridley Scott. Es gibt auch irgendwie so ein Interview, was ich mit ihm gesehen habe, wo er ihm gesagt wurde, hier, Denis Villeneuve hat mal gesagt, sein größtes Vorbild ist eben Ridley Scott. Das ist irgendwie, und er muss irgendwie jedes Mal, wenn er so ein paar seiner Filme sieht, fast immer weinen, und das ist immer für ihn noch so ein großer Film, oder viele seiner Filme, ne? Und gerade auch Blade Runner war ja für ihn so das Meisterwerk, dass er das auch fortführen durfte. Und dann fragen die Journalisten so, und Herr Scott, was sagen Sie dazu? Wie finden Sie das, wenn Sie das hören? Dass so ein so, jetzt, ne, so ein relativ vergleichsweise junger Regisseur so ein, ihnen noch so das große Vorbild sieht. Aber ist mir scheißegal. er ist auch so ein grumpy old man. Es ist ja irgendwie cool, das ist, ne, ist ihm alles scheißegal, er kann sich alles erlauben, ja. Aber das merkt man seinen Film halt manchmal echt an. Ich find's ja trotzdem manchmal faszinierend, dass halt sowas wie The Last Duel und halt auch House of Gucci finde ich gute Filme, die wirklich auch was können, die auch inszenatorisch deutlich besser sind, als was er bei Gladiator 2 abgeliefert hat. Und die sind jetzt nur 2 Jahre alt oder so. Mhm. Also da war Ridley Scott auch schon steinalt. Also ab und zu kriegt das irgendwie trotzdem noch hin. Ich glaube, er ist so abhängig von anderen Leuten und halt von einem ordentlichen Drehbuch. Und vielleicht auch von Produzenten, die ihm so ein kleines bisschen ranhalten und sagen, hey, Ridley, du hast durchaus die Zeit, vielleicht auch eine Szene mal richtig vorzubereiten. Nimm dir gern die Zeit. Du musst nicht alles. Vielleicht, ne, brauchst du auch wirklich sowas. Also ich finde das auch echt wirklich faszinierend. Ich finde auch, wenn man das mit Last Duel auch vergleicht, auch da die Kämpfe. Es gibt, also bei Last Duel gibt es eigentlich auch nur einen Kampf, einen zentralen Kampf. Aber wie viel besser der inszeniert ist, wie der durch Mark und Bein geht, der tut weh halt auch beim Angucken. Und Gladiator 2 ist ja auch, was eine Änderung zum ersten Teil ist, der ist ja deutlich blutiger. Man sieht auch mal Köpfe rollen und so und auch mehr Blutspritzen. Aber es hat absolut keinen Effekt. Das ist auch alles so lapidar, schnell gezeichnet, auch schnelle Schnitte. Auch so kein Moment, um mal auch so eine Szene stehen zu lassen für so einen krassen Kampf. Es ist irgendwie auch alles so lapsch. Mhm. Irgendwie auch faszinierend. Und ich verstehe das manchmal nicht, dass Ridley Scott das eben manchmal doch noch hinbekommt. Aber hier bei Gladiator 2 wirklich absolut scheißegal. Und deswegen, also wirklich ein faszinierend scheißer Film. Ich finde auch einen zynischen Film. Am Ende, weil es geht ja auch am Ende, ne, um irgendwie sehr viel um Politik und irgendwie, wer ist das Volk? Aber das Volk lernt man ja auch gar nicht kennen. Also das Volk besteht also, das ist, sind wirklich dumm. Nur Brot und Spieler, das ist dumm. Ja. Man ist wirklich dumm, man wird für dumm verkauft und es sind wirklich, man lässt sich auch regieren von den großen Herrschern und der Rest ist aber egal. Also es gibt, das, genau. Das hat auch der erste Teil schon, muss man sagen, ähnliche Schwäche, aber das ist dadurch, dass der zweite Teil noch so viel mehr Schwächen hat, fällt das noch so viel mehr auf, dass man hier für dumm verkauft wird und quasi wie die Gladiatoren oder wie die Gladiatoren-Zuschauer im Kolosseum, gucken wir auch auf den Film und lassen sie uns hier berieseln. Oder Ridley Scott glaubt, dass wir uns so berieseln lassen. Hab ich zumindest manchmal das Gefühl, dass er uns das hier so einfach präsentiert, Brot und Spiele, und wir kauen das irgendwie schon runter. Aber es ist wirklich auf sämtlichen Ebenen ein enttäuschender Film.
Absolut. Damit sollten wir es auch dabei belassen, denke ich. Es ist alles gesagt. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal über Gladiator 1 sprechen in näherer Zukunft. Wahrscheinlich werden wir so uns mal so den Zeitpunkt rauspicken, wenn der zweite Teil dann irgendwie zum Streaming oder so abrufbar ist. Das wird ja mutmaßlich nicht so lange dauern. Mal gucken, dann machen wir das, damit ihr den zweiten nicht gucken müsst, sondern nochmal einen Tipp habt, dass ihr lieber den ersten gucken solltet, wenn ihr schon in Gladiator schaut.
Ja.
Alles klar? Das war doof.
Das war ziemlich doof.
Das war wirklich doof. Das war ein doofer, doofer Kinonachmittag. Naja. Aber solche muss es auch geben. Solche muss es auch geben.
Gehört leider auch dazu.
Nächstes Mal wird es wahrscheinlich wieder besser. Bis dahin, guckt euch trotzdem irgendwas an und macht's gut.
Tschüss.
Bis dann.